der beliebt sein will, sollte Eis verkaufen.
Also es ist immer die Rede von wehrhafter Demokratie, aber unsere Demokratie ist schon lange nicht mehr wehrhaft.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Was lernt man als erste Frau an der Staatsspitze in Österreich über Macht und Druck? Warum sind Top-Positionen für Frauen im Jahr 2026 noch immer härter umkämpft? Was braucht es wirklich für Chancengleichheit jenseits von Symbolpolitik? Sie war die erste Frau im Amt der Vizekanzlerin und ist seit 2004 bis zu diesem Jahr Generaldirektorin eines milliardenschweren Finanzkonzerns in Österreich. Eine, die weiß, wie Macht funktioniert und warum Frauen noch immer härter dafür kämpfen müssen, in dieser Folge bestreitet wird von der Initiative Zusammen stärker. Dr. Susanne Ries-Hahn, herzlich willkommen und danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Liebe Susanne, wer ist Susanne Ries-Hahn, Managerin oder Ex-Politikerin? Wie würdest du dich beschreiben?
Also eindeutiges Managerin, und Politik muss ja auch gemanagt werden. Dort, wo sie nicht gemanagt wird, geht es auch schief. Das kann man auch immer wieder beobachten. Also ich glaube, es gibt Grundfähigkeiten in der Organisation, in der Führung, die funktionieren überall gleich, egal in welchem Bereich. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in zwei sehr unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Phasen meines Lebens tätig sein durfte. Beides hat mir viel Spaß gemacht, obwohl beides sehr unterschiedlich ist.
Und jetzt 22 Jahre lang schon Generaldirektorin bei Wüstenrot, das heißt eigentlich länger Managerin als Politikerin, oder?
Absolut, und ich glaube, das ist auch gut so. Ich war immer jemand, der das Konzept von Berufspolitikern, lebenslangen politischen Funktionen abgelehnt hat. Das soll man eine Zeit in seinem Leben machen, Erfahrungen dort einbringen, aber es ist gut, wenn man sich nicht zu sehr bequem einrichtet in solchen Funktionen.
Aber ist der Schluss zulässig? Obwohl die Politik kürzer war in der Dauer, hat sie dem mehr abverlangt?
Ja, das ist absolut zulässig. Also Politik verlangt einem wahnsinnig viel ab und das, glaube ich, übersehen viele Leute auch. Es ist ein enorm anstrengender Job. Es spielt sich alles im Licht der Öffentlichkeit ab. Ich bin ja in einem Alter, ich habe noch Politik ohne Social Media gemacht. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Junge Menschen, wenn ich das erzähle, sind immer ganz fassungslos, können sich gar nicht vorstellen, wie das überhaupt funktionieren konnte. Aber diese permanente Beobachtung und diese quasi in der Zwischenzeit stündliche Beurteilung von allem, was passiert, ist natürlich schon eine Herausforderung, die der Rationalität von Entscheidungen und der guten Vorbereitung und Analyse von Entscheidungen nicht zuträglich ist.
Ich kann mich gut erinnern, wie du den Wechsel gemacht hast von Politik in die Privatwirtschaft. Da kannten wir uns schon und da hast du mir gesagt, wie witzig ist, ich kann ihn jetzt kontrollieren. Früher haben die Leute mir gesagt, ich habe sie eh gewählt und jetzt kann ich schon.
Das hast du dir gemerkt.
Und jetzt kann ich schauen, ja. ob der Gesprächspartner wirklich Kunde ist.
Ganz genau.
Bei Wüstenrot. Hast du wirklich nachgeschaut?
Ja, ab und an habe ich nachgeschaut. Ja. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass Wüstenrot ist so ein Synonym für Bauspann, sodass viele Leute einfach immer gesagt haben, ich bin eh Kunde bei dir, auch wenn der Bausparvertrag, weiß ich, bei irgendeinem anderen Unternehmen war. Nein, aber es hat natürlich, also in jeder Hinsicht hat die Wirtschaft mehr Rationalität als die Politik und es ist einfach faktenbasierter und das ist eins von vielen Beispielen dafür.
Ah, du warst von 2000 bis 2003 die erste Vizekanzlerin Österreichs. Als erste Frau ganz oben, wie schwer war es, dorthin zu kommen?
Ja, das Interessante ist, und das meine ich jetzt gar nicht positiv, ich wollte da gar nicht hin. Also ich habe das nie wirklich aktiv angestellt. Es gibt die berühmte Geschichte von Gerhard Schröder, der mit 18 an den Toren des Kanzleramtes damals noch in Bonn gerüttelt hat und gesagt hat, da will ich mal rein. Also das war bei mir nicht so, sondern meine ganze Karriere war eigentlich, und das sollte jetzt kein Vorbild sein für andere, eine Abfolge von Zufällen oder, um es anders zu formulieren, von Chancen, die sich ergeben haben und die ich dann ergriffen habe. Und ich war jetzt auch nicht unbedingt jemand, der so das Scheinwerferlicht gesucht hat. Also ich habe jetzt auch nicht diesen Drang gehabt, auf Bühnen zu stehen und mich dort zu präsentieren, aber man lernt das mit der Zeit und bin sehr dankbar. Ich habe eine tolle Karriere machen dürfen zu einer Zeit, wo das für Frauen wirklich noch nicht selbstverständlich war. Es hat auch nicht allen gefallen, muss ich dazu sagen. Damals gab es auch viele, die gesagt haben, naja, eine Frau, und ich habe ein doppeltes Handicap gehabt. Ich war eine Frau und ich war sehr jung. Und das war in der Zeit und für die Männer meiner Generation noch manchmal ein bisschen ein Thema.
Gewöhnungsbedürftig. Wir sind im März 2026, das Monat des Internationalen Weltfrauentages. Gelten für Frauen in der Politik andere Maßstäbe?
Ich glaube, für Frauen überhaupt gelten andere Maßstäbe, für Frauen in Führungspositionen auch, weil wir immer noch in einem Mindset sind, wo das Beurteilungsschema für Frauen noch ein bisschen anders funktioniert. Nicht? Also ich habe ja eine Reihe von schmückenden Spitznamen bekommen. Also die Königskobra ist mein Liebster eigentlich und ich habe auch viele kleine Susi-Kobras bekommen im Laufe der Jahre. Aber diese Zuschreibungen habe ich bekommen für Dinge, die ich gemacht habe, die bei einem Mann als Durchsetzung stark, konsequent, entscheidungsfreudig und tough gegolten hätten. Und bei einer Frau ist es doch ein bisschen anders. Es ist ja interessant, das Wort Karrierefrau hat ja so einen Beigeschmack, der nicht nur positiv ist, nicht? Das hat auch so ein bisschen was Herbes, Unweibliches. Das Wort Karrieremann gibt es gar nicht, weil das gilt als selbstverständlich.
Das stimmt, ja. Aber ich glaube, und so gesehen hast du recht, du lebst in Salzburg, arbeitest in Salzburg, die Salzburger Landeshauptfrau, der werden ja auch viele Dinge zugeschrieben, die man so nicht bestätigen kann, wenn man sie persönlich kennt, weil am Ende des Tages, so wie du sagst, bei einem Mann wäre selbstverständlich und ihr sagt man halt unnahbar, kalt, distanziert, was auch immer zu. Was hat dich damals politisiert und wann war für dich der Moment, dass du aus der Politik austrittst? Wann hattest du einfach genug?
Also ich politisiert in dem Sinn nicht, gar nicht, sondern ich habe meine erste große Liebe kennengelernt auf der Uni Innsbruck und der war Mitglied beim Ring Freiheitlicher Studenten und hat mich zu diesen Sitzungen immer mitgenommen und so bin ich da irgendwie reingekommen und wurde dann Spitzenkandidatin bei der ÖH-Wahl und so kam dann im Laufe der Jahre eins zum anderen und dann hatte ich das, ich wollte Rechtsanwältin werden. Das war damals gar nicht so einfach, weil es viele Rechtsanwälte gab es nicht, die Frauen eingestellt haben und ich hatte damals ein Angebot für die FPÖ als Pressereferentin nach Wien zu gehen und ich mir dachte, dann bin ich mal in Wien und in Wien suche ich mir dann was anderes. Und aus diesem sozusagen Intermezzo, wie ich es geplant hatte, sind 16 Jahre geworden, die sehr spannend, sehr fordernd waren. Und ich glaube, ich habe das Glück gehabt, ich habe Politik in der ersten Phase meines Lebens gemacht, wo man noch wirklich belastbar ist, wo man auch, glaube ich, viele Dinge noch mit mehr Humor nehmen kann, als das umgekehrt der Fall wäre.
Du hast es vor allem auch in einer Zeit gemacht, in der es dann noch möglich war, wirklich auch in die Privatwirtschaft zu wechseln. Du bist ja in diese Position auch gekommen, wenn ich mich richtig erinnere, sogar, glaube ich, mit Unterstützung eines ausgewiesenen Sozialdemokraten, glaube ich, Dr. Gerhard Rander hat das, glaube ich, sehr unterstützt, dass du Generaldirektorin geworden bist. Sind diese Dinge damals noch möglich gewesen, weil es wenig um ideologische Schranken gegangen ist, sondern vielmehr auch um Kompetenz und was man jemandem zutraut.
Ja, und es waren ja mehrere Leute, die mich nicht kannten, die mich für diese Position irgendwie ins Spiel gebracht haben. Ich habe auch einige andere Angebote gehabt zu der Zeit und es war damals, glaube ich, noch ein bisschen leichter als heute, aber wir leben ja heute in einer Welt, wo die Reputation der Politik in Summe, aber auch der in der Politik tätigen Personen in der Zwischenzeit so in Frage gestellt ist, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und es ist umgekehrt, das viel größere Problem sehe ich noch, es ist so unattraktiv geworden, dass niemand mehr in die Politik gehen möchte. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil beide Systeme, die Privatwirtschaft und auch die Politik, leben von einer Durchmischung und von einem Wechsel. Aber es gibt ja heute kaum mehr Menschen mit einer nennenswerten Karriere, die bereit sind, das aufs Spiel zu setzen für die Politik, um dann vor Untersuchungsausschüssen vom Strafgericht oder wo immer zu landen. Und da, glaube ich, müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Es ist einfach, es ist heute auch für junge Leute völlig unattraktiv geworden, in eine klassische politische Struktur sich einzuordnen. Und das ist ein großes Defizit. Und dann haben wir nur mehr Leute aus geschützten Bereichen.
Ne? Ich wollte gerade sagen, die FPÖ war ja eine der wenigen Parteien, die wirkliche Unternehmer auch im Parlament sitzen hatte. Ja. Also ich erinnere mich an Mautner Markov, an Thomas Prinzhorn, in den Anfängern Hans-Peter Haselsteiner, der natürlich über das Liberale Forum dann im Nationalrat saß. Das haben wir ja nicht mehr. Also ich glaube, die Anzahl der Unternehmer, die jetzt im Nationalrat sitzen, ist ziemlich überschaubar. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, es hat mehrere Komponenten. Ich meine, das Finanzielle ist ein Thema, das ist aber, glaube ich, nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist wirklich die Frage, was kann ich bewegen in der Politik? Wenn ich in einer Partei bin, was kann ich wirklich, oder im Parlament oder in einer Regierung, was kann ich wirklich bewegen? Das sollte ja das Hauptmotiv für die Politik sein, etwas zu verändern in einer Struktur. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig geworden, weil alle nur mehr in so Abwehrhaltungen gefangen sind. Und das Dritte, glaube ich, ist, dass einfach diese permanente öffentliche Herabwürdigung, der man auch ausgesetzt ist, und zwar nicht nur man selber, sondern das familiäre und private Umfeld, das alles zusammengenommen macht diesen Job einfach nicht mehr attraktiv für wirklich für die Leute, die wir bräuchten in der Politik, mutige Leute, die sich auch trauen, auch unpopuläre Dinge und Wahrheiten auszusprechen. Und was wir heute sehen, ist, dass wir halt sehr viele Politiker haben, die das als Lebensjob haben, die aus geschützten Bereichen kommen, Kammern, Gewerkschaften, sonstigen Organisationen im öffentlichen Bereich, wo man quasi pragmatisiert ist und halt der Schreibtisch wartet, bis man wieder zurückkommt. Und ich glaube, dass das die Politik nicht nach vorne bringt. Ich wäre sehr dafür, dass man auch die Amtszeiten beschränkt, dass jeder eine Funktion nur 2, maximal 3 Perioden ausüben kann, weil das einfach eine ganz andere Durchmischung und Diversität hineinbringt.
Ich glaube, aktuell müsste man ja, wenn man in die Politik geht, sagen, ich trete jetzt an, aber ich trete an, damit ich nicht mehr wiedergewählt werde, weil ich habe jetzt einfach 5 Jahre einen Sanierungsplan.
Richtig.
Den setzen wir um, siehe Gerhard Schröder, der es gemacht hat und Deutschland lange Zeit von seiner Agenda 2010 profitiert hat, die er, glaube ich, 2003 oder 2004 umgesetzt.
Ja, und ich glaube, das ist halt das, wir brauchen Leute, die das Richtige tun in der Politik und die nicht sagen, das Wichtigste ist, dass ich die nächsten 3 Legislaturperioden irgendwie auf meiner Funktion bleibe. Und das ist ein gutes Beispiel. Auch in Schweden war es ja so. Also die große Strukturreform in Schweden hat ja für die Konservativen, die das damals gemacht haben, ja nicht zu einem Wahlerfolg geführt. Aber das Land profitiert heute noch enorm davon. Und so gibt es viele Beispiele.
Ja, ich habe diese Woche ein Gespräch geführt mit dem Innenminister Kahner, der sich jetzt der Anpassung der Gehaltsschemata widmet von Polizei und Gendarmerie, nicht? Also das ist passiert unter eurer Regierung 2002, glaube ich, die Zusammenlegung Polizei und Gendarmerie, damals große Strukturreform von Ernst Strasser. Und bis heute, also mehr als 20 Jahre später, gibt es da noch immer Themen, die von den früheren Innenministern offensichtlich nicht angegangen wurden. Wie bist du mit Widerständen in Politik oder Wirtschaft umgegangen?
Ja, ich glaube, ich persönlich hatte damit eigentlich nie ein Problem, weil ich kein konfliktscheuer Mensch bin. Also ich bin jetzt nicht jemand, der den Konflikt sucht um der Auseinandersetzung willen, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch in einer Kultur leben, wo nicht die Harmonie der oberste Wert ist. Und das ist in Österreich ja so ein bisschen, wir haben keine gute Diskussionskultur in diesem Land, sondern wir sind alle sind sehr stark in Verteidigungspositionen ihrer jeweiligen tradierten ideologischen oder parteipolitischen Haltungen. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr auch die inhaltliche Auseinandersetzung über Themen in einer sehr konstruktiven Form. Und das fehlt eigentlich in Österreich. Also ich war ja jemand, der sich auch nicht gescheut hat, klare Ansagen zu machen. Da weiß man auch, dass man nicht 100% Zustimmung bekommt. Aber das ist sowieso, kann sowieso kein politisches Konzept sein, sondern politisches ist auch kein Führungskonzept. Ja. Sehr richtig. Das ist nur leider oft falsch verstanden, dass man sagt, also wenn wir über alles einen Kompromiss drüber legen und den kleinsten gemeinsamen Nenner, kommen wir nach vorne. Und das ist definitiv nicht der Fall.
Ja, wer beliebt sein will, sollte Eis verkaufen.
Ja, das ist eine gute Anregung, ja.
Warum kommen Frauen trotz guter Ausbildung noch immer langsamer nach oben als Männer?
Weil der Multiplikatoreffekt noch sehr gering ist. Also wir haben, in den Jahrzehnten, die ich jetzt in meiner beruflichen Laufbahn überblicke, ist es viel besser geworden. Also als ich begonnen habe, war ich überall die erste Frau, ganz lang oft die einzige Frau. Es war auch immer ein Thema, dass ich eine Frau bin. Bis hin zu allen möglichen Zuschreibungen und Beurteilungen. Da hat sich schon sehr viel getan. Und was ich im Unternehmen zum Beispiel erlebe, ist, dass die jüngere Generation, also Frauen der jungen Generation sind viel selbstbewusster und die jungen Männer können viel besser damit umgehen. Also zu meiner Zeit haben sich Männer schon noch recht schwer getan mit einer Frau als Vorgesetzten. Oft das ist, also das sehe ich schon als eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass sich da enorm viel getan hat und dass viele Dinge in der Partnerschaft ganz selbstverständlich geworden sind. Auch dass Männer kein Problem mehr damit haben, wenn die Frau mehr Karriere macht oder mehr verdient, dass das in dieser Generation einfach eine Normalität geworden ist und das soll uns auch Hoffnung geben. Nichtsdestotrotz gibt es ganz oben in den Führungsetagen noch viel zu wenig Frauen, aber nicht nur die Frauen, die es schon geschafft haben, sondern auch Männer haben da eine Verantwortung, da entsprechend auch zu handeln. Ich halte nichts von Quoten, also ich bin nicht der Meinung, dass man das mit Gesetzen durchsetzen kann, sondern das ist eine Frage der Kultur und auch der Einstellung, aber wir kommen voran.
Du hast 40% deiner Führungskräfte, ja, sind weiblich.
Und vor allem, es ist, was mir auch ganz wichtig ist, und das habe ich auch immer sehr gefördert, dass Frauen eben nicht nur in diesen klassischen Frauenbereichen tätig sind. Das ist ja auch in der Politik oft das Problem. Also Frauen sind im in der Sozialpolitik, in der Gesundheitspolitik, ist alles wichtig. Aber dort, wo es richtig, also wo es um das Verteilen von Geld und Ressourcen geht, da sitzen meistens noch Männer. Und da, glaube ich, ist es wichtig, das aktiv zu fördern. Und bei uns im Unternehmen, das habe ich schon auch gesehen, was bewegt hat, war, als ich gekommen bin, weil sich die Frauen im Unternehmen dann auch wirklich mehr getraut haben als vorher. Die haben sich dann auch aktiv getraut, sich um Positionen zu bewerben, weil die gesagt haben, wenn ganz oben eine Frau ist, dann habe ich vielleicht mehr Chancen.
Hilft die Entgelttransparenz wirklich? Sie wird gerade wieder intensiv diskutiert.
Die hilft kein bisschen. Also, das ist wieder so ein Beispiel. Also ich halte sehr viel davon, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das praktiziere ich auch in unserem Unternehmen eisern. Was aber hinderlich ist, sind Kollektivverträge, die nach Anciennität ausgelegt sind. Und was die Entgelttransparenzrichtlinie, die wir übrigens in Österreich auch wieder gold geplätet haben.
Selbstverständlich.
Mit, wie immer, also wir sind dann noch mehr, bei uns gibt es auch noch ein Mitspracherecht der Gewerkschaft und des Betriebsrats. Wir müssen alle Mitarbeiter in Kategorien nach Kategorien einteilen in verschiedene Gruppen. Also das sind Kategorien wie Arbeitsbelastung, psychische Belastung. Leistung interessanterweise ist keine Kategorie, die dort vorkommt. Nicht? Und was sollte eigentlich die einzige Unterscheidung sein in Gehaltshöhen, ist ja nicht das Geschlecht, sondern die Leistung, die die individuelle Person, ob Frau oder Mann, erbringt. Es ist ein enormer bürokratischer Aufwand für alle Unternehmen, die das umsetzen müssen. Es sind, glaube ich, alle Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Es ist ein riesiger Popanz und es wird nichts bewirken. Es wird den Frauen nicht wirklich etwas helfen. Was hilft, ist, wenn man wirklich wenn wir diese Gehaltsstrukturen, diese starren Schemata, die wir haben, auch wirklich mal hinterfragen würde. Dann glaube ich, weil wenn es um Leistung geht, würden Frauen punkten. Frauen in vielen Bereichen sind sehr einsatzfreudig und manchmal auch fleißiger als Männer, um es mal ganz banal zu sagen.
Also nein, das ist, ich teile das, weil meine Erfahrung ist, ich habe jetzt die zweite Kollegin in meiner Geschäftsführung, die erste hat sich verändert und ist ins Ausland gegangen. Ich sage immer, wenn Frauen gut sind, dann sind sie richtig gut und dann sind sie meistens deutlich besser als Männer. Ja, das kann man festhalten. Ich bin auch da ziemlich unverdächtig. Ich bin Vater von 3 Töchtern, also ich fördere
du
das.
Du bist gut sozialisiert, würde ich sagen.
Ich bin gut sozialisiert und ich höre auch jeden Tag, was geht und was nicht geht. Also vor dem Hintergrund. Was braucht es für mehr Miteinander und Gleichstellung in einer polarisierten Gesellschaft?
Ich habe schon gesagt, eine gute Diskussionskultur, eine offene und transparente Diskussionskultur. Wir leiden in Österreich, glaube ich, ein bisschen darunter, dass wir Leistung und Erfolg nicht wirklich anerkennen. Also der Karl Kraus hat einmal den sehr bitteren, aber wie ich meine, zutreffenden Satz gesagt. Er hat gesagt, die hervorstechendsten Nationaleigenschaften der Österreicher sind der Neid und die uneigennützige Gemeinheit. Weil sie sind sogar dann boshaft, wenn es ihnen selber gar nichts bringt. Also wir leben schon in einem Land, wo wir Erfolg und Leistung viel zu gering schätzen und wo wir auch den Wettbewerb nicht wirklich stärken, wo wir das Unternehmertum nicht wirklich fördern. Und da, glaube ich, haben wir alle gemeinsam einen Beitrag zu leisten. Und was auch ganz wichtig ist in der öffentlichen Diskussionskultur, das darf ja nicht beschränkt sein auf die üblichen Stakeholder, Politiker, Journalisten und Dinge, sondern jeder hat einen Beitrag zu leisten. so wie du das tust. Und auch ein Kompliment an dieser Stelle. Ich glaube, diese Initiative Zusammen stärker denn je ist ja genau, geht genau in diese Richtung, dass man unabhängig davon, von welcher Partei jemand kommt oder was der Hintergrund ist, wirklich schaut, wie können wir denn das Land in Summe voranbringen und jeder Einzelne dann auch entsprechend davon profitieren. Und daran, glaube ich, mangelt es schon in Österreich.
Daran mangelt sicher, das ist auch, der Widerstand wird auch immer größer. Also muss ich auch zugeben, wir machen das jetzt ein paar Monate.
Ja, klar,
offensichtlich nicht unerfolgreich, aber wir sagen halt die Dinge, um die es geht. Was wir merken, zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wir haben Standorte in Serbien und in Bosnien, Stichwort Integration. Wie schaffen wir es, dass wir die zu integrierenden Männer von ihrem Frauenbild abbringen, das ja teilweise noch immer jenseitig ist?
Das ist ein wichtiger und schwieriger Punkt und ich glaube, das ist auch etwas, dem man sich ganz gezielt widmen muss. Also ich habe auch bei mir im Unternehmen einige wirkliche Erfolgsbeispiele. Also wir haben Mitarbeiter aus allen ethnischen Hintergründen und Zusammensetzungen. Und dadurch, dass wir eben auch viel mehr Frauen haben, also in diesem Miteinander, wir fördern das aber auch sehr, habe ich das Gefühl, und da man muss sich sehr stark, glaube ich, auch auf die junge Generation konzentrieren, da kann man noch viel verändern. Also es ist ganz schwierig, jemanden, der in einem fortgeschrittenen Alter ist und in so einer Kultur aufgewachsen ist, also da muss man sich auch bemühen, sozusagen ein gewisses Maß an Toleranz und Verständnis dort zu wecken, aber bei der jungen Generation richtig anzusetzen, auch in den Schulen, in der Bildung, das ist, glaube ich, das ist essentiell wichtig. Und ich zweifle ein bisschen bei unserem Bildungssystem, wo wir da wirklich den Fokus dorthin setzen, wo es wirklich notwendig ist. Meine Erfahrung zum Beispiel aus der Sporthilfe, ich bin ja Präsidentin der österreichischen Sporthilfe, ist ein ganz wesentlicher Integrationsfaktor ist der Sport. Und das ist das kann man sich gar nicht vorstellen, wie unkompliziert und selbstverständlich die Dinge dann dort sind in diesen Bereichen. Und das, glaube ich, muss man auch, wir diskutieren ja, glaube ich, seit 40 Jahren die tägliche Turnstunde oder so.
Wollte gerade sagen, ja.
Aber das sind ganz einfach, da geht es gar nicht um viel Geld. Also über solche Schienen kann man unglaublich viel bewirken.
Aber wir haben, auch das zeichnet uns aus, wir haben immer verantwortliche Minister für den Sport, die mit Sport so ziemlich gar nichts am Hut haben, die teilweise sogar kettenrauchend im Vizekanzleramt oder wo auch immer sitzen. Warum schaffen wir es nicht, dem Sport den Stellenwert zu geben, der noch dazu ja als Tourismusland so wahnsinnig wichtig auch für uns wäre? Auch, keine Ahnung, eine gratis Skiliftkarte für Kinder bis zum 14. Lebensjahr oder so zu etablieren. Warum schaffen wir das nicht?
Weil die Bedeutung des Sports ganz gravierend unterschätzt wird. Also das besteht ja nicht nur darin, dass wir bei Olympia vor dem Fernseher sitzen und schauen, ob wir irgendeine Medaille machen oder nicht, sondern das heißt, also der Sport hat eine unglaublich, erstens mal zum Beispiel in der Integration, in der Persönlichkeitsentwicklung, auch in der Gesundheitsprävention. Nicht? Also wenn wir das Gesundheitssystem gesamthaft betrachten müssten wir ja da ganz andere Parameter auch haben. Also wir sind eines der bewegungsfaulsten Länder überhaupt im internationalen Vergleich. Und das sehen wir auch an diesen ganzen Zivilisationskrankheiten, die sich dann daraus ergeben. Also das gesamthaft zu betrachten, und es ist mir ein wirkliches Rätsel, aber vielleicht hat es auch immer mit den Handeln bei Sonne zu tun, warum man so einen einfachen Hebel, den man da hätte, nicht wirklich in die Hand nimmt. Das Sportministerium oder die Sportzuständigkeit wechselt von Regierung zu und ist immer ein Anhängsel irgendwo. Ja. Und als ich Sportministerin wurde, war es in der Regierung so, dass Haider und Schüssel hatten vereinbart, dass ich die Ressorts Verwaltung und Frauen übernehme. Und ich habe dann gesagt, also ich will, wenn ich den Verwaltungsbereich übernehme, der im Übrigen sehr spannend war, ich möchte gern den Sport haben. Die waren ganz erstaunt, weil den wollte eh keiner haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das. Und da haben wir dann wirklich, also wir haben in den drei Jahren sind nicht was, wo wir die Welt haben, aber wir haben einiges Gutes auf den Weg gebracht damals.
Ja, weil ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit, habe ich einmal angeregt, dass zum Beispiel Sport per se, also egal ob jetzt das Paar Laufschuh oder die Mitgliedschaft im Fitnesscenter, zum Beispiel von der Einkommensteuer abzugsberechtigt wäre.
Das wäre ein super Anreiz, weil ich glaube, es geht ja oft nur darum, auch den Leuten den Zugang zu erleichtern, einen Anreiz zu schaffen, ein Bewusstsein zu schaffen in diesem Bereich. Und wir sind ja eigentlich eine begeisterte Sportnation, aber halt nur vor dem Fernseher mit dem Sackerl Chips daneben. Und das ist halt, das ist es halt nicht. Ne?
Das stimmt. Was war dein härtester Moment als Führungskraft?
Also das ist jetzt ganz schwer zu beantworten. Also den härtesten Moment, glaube ich, gibt es nicht. Es gibt in der Führungsverantwortung immer Wegkreuzungen und schwierige Entscheidungspunkte. Es ist immer eine schwierige Entscheidung, sich von Mitarbeitern zu trennen. Also das ist überhaupt keine Frage. Da einen guten, wertschätzenden Weg zu finden, ist ein wichtiger Punkt. Was sicher eine Weichenstellung war für das Unternehmen und für mich, war die Finanzkrise 2008. Die, und das ist meine Überzeugung, jede Krise ist vor allem auch eine Chance, weil es immer auch eine Gelegenheit ist, alte Zöpfe abzuschneiden, weil oft so ein Window of Opportunity entsteht, wo alle sagen, jetzt müssen wir Dinge anders machen. Und da, glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, da die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ich weiß gar nicht, ob es das Unternehmen heute noch in dieser Form gäbe, wenn wir damals nicht wirklich gesagt hätten, okay, wir schauen uns jetzt alles an und wir hinterfragen alles und wir gehen wirklich einen ganz neuen Weg. Und das ist, glaube ich, auch die entscheidende Weichenstellung gewesen. Da gab es schon viele Widerstände auch. Es gab auch viel Angst. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Führung, dass man auch in krisenhaften Situationen, und das ist heute wichtiger denn je, weil wir sehen ja jeden Tag Verwerfungen weltweit, auf die wir keinen Einfluss haben, aber trotzdem einen Weg zu finden, wo man sagt, wir kommen voran und wir können weiter erfolgreich sein. Das ist, glaube ich, eine entscheidende Aufgabe von Führung heute, nicht die Nerven wegzuschmeißen und zu sagen, es geht heute nicht, weil irgendwie externe Einflussfaktoren uns an etwas hindern.
Die Verwerfungen von heute haben ja auch zu einem guten Teil, zumindest wenn man den Medien glauben darf, ein bisschen damit zu tun, mit einer Befreiung eines Landes, das in einer Unterjochung gestanden ist, im Iran. Zivilbevölkerung wurde erschossen, 30.000 Tote oder noch mehr. Eine wirklich starke Frauenbewegung auch eigentlich.
Ja.
Wie schätzt du die Lage dort ein? Wie siehst du es? Hat dieses Land die Chance, quasi noch dazu jetzt vor dem Internationalen Frauentag, Weltfrauentag, eine Bewegung zu schaffen, die sie in die Demokratie führt? Oder ist das ein Strohfeuer, wie wir es auch in Libyen gesehen haben und zu keinem guten Ergebnis geführt hat?
Also ich glaube, es ist realistisch, kann man es jetzt noch nicht sagen, welchen Weg es nimmt. Ich hoffe es nur sehr. Der Iran ist ein Land mit einer enormen Geschichte, mit einem enormen Potenzial in jeglicher Hinsicht, mit einem unfassbaren Unterdrückungsregime über viele Jahre. Und dass es heute noch so viele Frauen gibt im Iran, die in vielfacher Hinsicht als Künstlerinnen, als Forscherinnen, dass die noch so aktiv sind, das zeigt ja auch die Stärke, die in der Bevölkerung eigentlich da ist, trotz dieser Repressionen, die es über all die Jahre gegeben hat. Aber ich glaube, wir alle sind aufgefordert, da einen Beitrag zu leisten, dass das einen guten und richtigen Weg gibt. Das Problem im Iran heute, glaube ich, ist, dass es sozusagen nicht diese eine Figur gibt. Es braucht ja auch immer Menschen, es braucht ja auch immer Leadership, die sozusagen einen alternativen Weg aufzeigt. Daran, glaube ich, mangelt es noch ein bisschen. Und es wird sich zeigen, ob sich dort jemand herauskristallisiert, der bereit ist, einen neuen Weg zu gehen und dieses Mullah-Regime halt wirklich und die Revolutionsgarden auch wirklich hintan zu halten.
Du bist 2003, 2004 in die Privatwirtschaft gewechselt, bist seither natürlich politisch interessierte Beobachterin geblieben. Was hat sich deiner Meinung nach geändert in den letzten 20 Jahren in Europa, in Österreich, und was sagt es über unsere Demokratie?
Also ich finde, es ist eine besorgniserregende Entwicklung, weil wir haben wahrscheinlich auch alle die Demokratie und all das, was sie mit sich bringt, an Segnungen für uns alle viel zu selbstverständlich genommen. Und man ist viel zu leichtfertig auch damit umgegangen, Dinge in Frage zu stellen, einfach auch keine ordentliche Kultur der Auseinandersetzung zu haben. Und wir sind heute, wir sind heute in einer Situation, wo die Demokratie wirklich in Frage gestellt ist. Also ich meine, dazu muss man ja sagen, zwei Drittel der Länder weltweit sind ohnehin keine Demokratien. Also wir, das Modell, das wir gewohnt sind, ist ja nicht sozusagen das weltweite Modell in dem Bereich, aber bei uns erodiert das. Also es ist ja immer die Rede von wehrhafter Demokratie, aber unsere Demokratie ist schon lange nicht mehr wehrhaft. Weil wehrhaft ist sie nur dann, wenn auch die Defizite, die wir haben, auch die Fehlentwicklungen, die es gibt, offen aufgezeigt werden. Aber wir haben über Jahre hinweg versucht, alles schön zu reden und zu tun, als wär alles in Ordnung, was letztendlich Wasser auf die Mühlen von Kräften am rechten wie am linken Rand ist, die eigentlich ohne, dass sie wirklich ein Konzept haben, ohne dass sie charismatische Lösungen. Figuren und schon gar keine Lösungen anzubieten haben, bei allen Wahlen an allem vorbeiziehen. Also das halte ich für eine Entwicklung. Letztendlich werden eben Extremisten begünstigt. Oder wir haben Situationen wie in den Niederlanden, wo dann, weiß nicht, 20 oder mehr Parteien im Parlament sitzen. Das ist auch, also das wird einfach unregierbar. Und es liegt halt auch an den handelnden Persönlichkeiten. Wir brauchen halt auch wieder Leute, die sich was trauen. Also die Politik ist auch sehr mutlos geworden in den letzten Jahren.
Aber wir haben auch eine große Mitverantwortung von Medien.
Und von Wählern.
Aber wenn man sich eben anschaut, zum Beispiel, wir haben es aktuell jetzt gehabt, der Anschlag der Linksextremen in Berlin mit 120.000 Menschen, die in der Kälte gesessen sind, wurde medial faktisch totgeschwiegen. Wäre das passiert, dass das der Frau Weidel zuzurechnen gewesen wäre, glaube ich, hätten wir Lichtermeere und Massendemonstrationen gehabt. Ja. Wir haben jetzt gefakte Videos gehabt in der ARD und im ZDF. Ist das nicht, was braucht es da, um auch die Medien in eine Richtung zu bringen, wo man sagen kann, na gut, also es gibt wirklich noch eine objektive Berichterstattung, die den Menschen tatsächlich auch eine Wahlfreiheit gibt, entscheiden zu können, ich möchte dieses oder jenes haben. Wenn Medien so Einfluss nehmen, brauchen wir uns ja nicht wundern, oder?
Ja, es ist wahnsinnig schwierig, weil wir heute natürlich uns alle schon schwer tun. Auch ich tue mir manchmal schwer, zwischen Wahrheit und Fake zu unterscheiden, weil in der Zwischenzeit gibt es Möglichkeiten, wo Dinge so täuschend echt aussehen. Ich meine, am lustigsten ist es ja noch, wenn man irgendwie auf Instagram oder so Reels sieht, wo irgendwelche Fakes über Putin oder Trump sind, aber wie gut die gemacht sind, ja. Da sieht man ja dann, wenn es um ernste Themen geht. Und für junge Leute ist es total schwierig, heute noch einen Weg durch diese Flut von Informationen und Fehlinformationen zu finden. Aber es bedarf halt auch einer Zivilgesellschaft, die einen offenen und transparenten Diskurs zu schätzen hat. Und das geht auch total verloren. Wir haben ja auch... Also es gibt entweder Leute, die auf jede Verschwörungstheorie reinfallen, die unterwegs ist und egal wie absurd sie ist. Oder es gibt Leute, die sagen, ich will von dem allen gar nichts mehr wissen, ich nehme an dem gar nicht mehr teil. Das ist der hohe Nichtwähleranteil, den wir haben. Das ist auch ganz eine dramatische Entwicklung, dass Leute sagen, das ist alles so katastrophal, da will ich gar nichts mehr zu tun haben. Dann gibt es eine Gruppe, die sich bemüht, aber denen der Mut fehlt, wirklich was zu tun in dem Bereich. Und dann gibt es halt die Profiteure aus diesem Bereich, die gnadenlos und skrupellos Kapital daraus schlagen und damit auch teilweise eine Stärke erreichen, die für die Demokratie schon wirklich besorgniserregend ist.
Ja, deswegen, schöner Bogen, wir haben deswegen zusammen Stärke gegründet, um eben gegen die Extreme links und rechts aufzutreten und für eine Politik der Vernunft zu werben. Letzte Frage, ich glaube, mit Juni legst du deine Schlüssel bei Wüstenrot auf den Schreibtisch und gehst in die wohlverdiente Pension. Da du immer ein Political Animal warst und bleibst, was macht Susanne Ries Hahn nach ihrer Pensionierung oder in ihrer Pensionierung?
Also ich freue mich wirklich sehr auf diesen neuen Lebensabschnitt, nur mit dem Wort Pension ein bisschen ein Problem, weil das klingt so nach Endgültigkeit und das Leben ist vorbei. Nein, ich werde Dinge machen, über die ich selbst frei entscheiden. Ich werde mal über meine Zeit frei entscheiden können. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Das konnte ich in den letzten 40 Jahren eigentlich nie, und es gibt ein paar interessante Ideen und Sachen, die mir Spaß machen würden. Ich werde keine operative Funktion mehr in einer Organisation übernehmen, aber mir wird ganz bestimmt nicht langweilig werden.
Davon gehe ich aus. Letzte Frage. Aktuell, Politik greift in Kultur ein, zulässig oder nicht? Salzburger Festspiele?
Das ist, solange wir Strukturen haben und Gremien, die so besetzt sind, wie sie sind, kommt dann das raus. Also ich glaube, man muss einfach auch da den Mut haben, Dinge neu zu gestalten. Wir sind ja in Österreich, wir haben ja wir haben Strukturen, die sehr stark parteipolitisch geprägt sind. Wir haben den Föderalismus noch dazu in diesem Bereich und das Konglomerat aus all diesen Dingen führt nicht dazu, dass man immer die besten und zielgerichtetsten und raschesten Entscheidungen trifft. Auch da braucht es natürlich Politiker, die das mal offen ansprechen und den Mut haben, auch zum Beispiel diese tradierten Besetzungen von solchen Gremien mal in Frage zu stellen und zu sagen, man besetzt Gremien nach Qualifikation und nicht nach Proport.
Und nach Vernunft.
Und nach Vernunft.
Was ist die zentrale Botschaft, die du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
Also in meinem Büro hängt ein großes Bild von Nelson Mandela und einem Zitat von ihm, das heißt, wenn du einen hohen Berg erklommen hast, ist alles, was du erkennen wirst, dass es noch viele andere Berge zu erklimmen gibt. Und das ist keine depressive Botschaft, sondern das ist die positive Botschaft, dass es immer wieder neue Chancen und Herausforderungen im Leben gibt, um in der Bergsteigersprache zu bleiben und dass jede Tour wieder spannend und neu und anders ist, weil sie immer wieder neue Herausforderungen bringt. Und das gilt für das Leben und für den Beruf und für alles, was spannend ist.
In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Danke fürs Kommen, Susanne Resan.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Wenn dich dieses Gespräch bewegt hat und wenn du willst, dass Vernunft, Verantwortung, Chancengleichheit nicht nur lose Worte sind, dann geh auf zusammenstärker.at und werde Teil der Initiative. Vergiss nicht, den Podcast Streitwert zu abonnieren, denn Demokratie braucht Menschen, die mitgestalten.